Also ich habe Ausschlag. Sag mal was.
Hast du Ausschlag? Das tut mir leid. Da kann man was gegen tun.
Okay, und die Einspieler haben auch Ausschlag. Ja, das ist immer so der, das ist immer der Running Gag.
Ist das ein Running Gag?
Also habe ich festgestellt, bei den Podcasts, die ich immer aufnehme, zu sagen, ich habe Ausschlag, sehr gut.
Ja, okay. Also reagieren auch andere Leute so darauf wie ich.
Ja, tatsächlich schon.
Hallo, mein Name ist André Baumeister und ich bin der Host des Fram-Podcasts. Und wie auch einst die Fram, das Schiff, welches Fridtjof Nansen in Richtung Nordpol und Roald Amundsen erfolgreich zum Südpol brachte, verstehen wir uns als Plattform für Reisende, Abenteurer und Wissenschaftler, welche die Welt und ihre zahlreichen Lebensräume mit anderen Augen sehen. Dieser alten Reisephilosophie folgend, wollen wir uns hier mehr Zeit nehmen für die faszinierenden Zusammenhänge, Geschichten und Abenteuer, die uns diese Welt und ihre Bewohner erzählen können.
Oder wir starten diese Folge heute mit einer kleinen Reise. Wir reisen heute in eine Region, in der wir schon mal zusammen unterwegs waren. Und ich war in der Vorbereitung zu dieser Folge ganz fasziniert, denn als wir miteinander sprachen, und wir waren ja jetzt nun mal schon mal zusammen in Grönland, wir waren auf Spitzbergen zusammen und wir waren zusammen, und darum geht's heute, in den Alpen. Mhm. Und deine Aussage zu diesem Thema und zu dieser Reise, zu dieser gemeinsamen Exkursion, die wir gemacht haben, ja, spiegelt auch so ein bisschen meine, ja, sich immer wieder regenerierende Faszination für diesen Raum wieder, also für die Alpen, wo man ja eigentlich immer wieder sagt, und ich hatte tatsächlich letztens irgendwann so eine Diskussion, als ich halt sagte, so, boah, ich finde die Alpen unglaublich spannend, da kam echt so ein, ja, wie langweilig. Also da hat mich jemand gefragt, warum, was für eine Region ich denn unglaublich, also am interessantesten finden würde von all den Reisezielen, die wir in unserem Portfolio haben oder von all den Zielen, die ich schon bereist habe. Und ich habe dann sehr fasziniert über die Alpen gesprochen und das war wohl für meine Interviewpartnerin in dem Fall eher enttäuschend oder langweilig. Aber ich fand das ganz interessant. Wir haben ja auch darüber geredet und du hast mir gesagt, wortwörtlich, von all den Reisen, die wir zusammen gemacht haben, wäre unsere Exkursion durch die Alpen, also wir haben eine Alpenüberquerung zusammen gemacht, die Tour, die du auf jeden Fall noch einmal wiederholen wollen würdest.
Ja, das stimmt. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das in dir so viel auslöst. Ich hatte das eigentlich nur mal irgendwie so locker, also locker vor mich hingesagt und das ist wirklich gar nicht für diesen Podcast ausgelegt gewesen, sondern das war einfach unüberlegt vor sich so dahingesagt. Aber ich kann da auch für mich nur so sagen, wenn ich auf diese Touren eben an der Stelle zurückblicke und die Touren, die du durchführst, haben ja dann doch immer einen festen Ablauf. Einfach organisatorisch, irgendwo muss man halt hin und irgendwo muss man halt hergehen. Und wenn ich mir das so angucke, allein bei den Alpen, der Einfluss des Wetters auf das Durchwandern dann dieser Region, stelle ich mir komplett unterschiedlich vor, wenn wir ein anderes Wetter auf der Tour hätten, wenn ich es nochmal machen würde, im Vergleich zu der letzten Tour, als wir es gemacht haben. Allein damit geht es schon mal so als solches los. Und dann glaube ich auch, dass du bei der Alpentour auch immer so 1 bis 2 Hütten, je nach Buchungslage, vielleicht nochmal variierst. Und ich weiß auch noch genau, das hast du bei unserer Tour nämlich auch gemacht und wir kamen an einer anderen Hütte am Ende raus, wo du so als solches noch nicht warst. Und vorher sind wir durch ein Tal gewandert, wo du gesagt hast, ach krass, hier war ich noch nie. Und das ist ja nur ein Gipfelgrad irgendwie weiter rechts gewesen. Und da sah es komplett anders aus. Für uns, für die das alles neu war, hat sich das dann nur so niedergeschlagen, dass dann da in dem Teil plötzlich die Wanderwege schwieriger zu erkennen waren, weil da offensichtlich nicht so richtig viele Leute hergegangen sind.
Ja, du hast natürlich recht. Die Tour hat in Abhängigkeit vom Wetter auf jeden Fall immer einen ganz anderen Charakter. Ich finde ja sowieso, was man in den Alpen wunderbar machen kann, ist halt einfach wandern. Ich meine, man kann auch woanders wandern. Wir waren ja auch beispielsweise auf Grönland wandern.
Aber da ist es was anderes, weil die Landschaft als solches, ich finde die, also nichts gegen die Arktis, ne? Ich würde auch voll gerne nochmal irgendwie in die Arktis kommen, weil, ich habe es jetzt irgendwie schon häufiger gesagt, mich hat die Luft da oben so fasziniert, einfach dieses Atmen dieser Arktisluft. Aber unterm Strich ist die Landschaft halt doch weniger abwechslungsreich. Also wenn man über Spitzbergen wandert oder durch Grönland wandert, da passiert nicht so rasend viel wie in den Alpen.
Ja, und da stimme ich dir zu. Und das ist auch das, was die Alpen für mich immer wieder aufs Neue so unglaublich faszinierend macht. Und das habe ich bei der Vorbereitung für, ja, gar nicht für diese Folge, sondern vor allem für diese Sommersaison gemerkt. Ich mit mit den Alpen hat ja bei mir ganz viel angefangen. Emotional, beruflich. Ich habe eine ganz tiefe Verbindung zum Alpenraum, der schon in meiner frühesten Kindheit angefangen hat. Und meine ersten Touren, die ich für die Uni gemacht habe als Dozent und auch die ersten Touren, die ich für Fram gemacht habe, das waren alles Reisen in den Alpen. Das waren alles so Alpenüberquerungen. Und ja, nach über 20 Jahren tritt natürlich irgendwann immer irgendeine gewisse Form der Gewöhnung ein. Und auch bei mir definitiv. Also ich fahre jetzt nicht mehr mit der gleichen Euphorie durchs Alpenvorland oder beziehungsweise bin ähnlich euphorisch, wenn ich die Alpen zum ersten Mal erblicke, wie noch vor 20 Jahren. Definitiv nicht. Aber was interessanterweise immer wieder passiert, ich plane das Jahr, ich plane den Sommer, ich plane zum Beispiel auch so einen Podcast und dann steht da immer irgendwo Alpen. Wir haben immer eine Alpenüberquerung, wir haben dieses Jahr auch eine Karwendeldurchquerung, wir haben unsere Schülerprojekte in den Alpen und naja, wenn ich dieses Wort lese, dann löst das erst einmal nichts bei mir aus, weil es normal ist, dass ich mich irgendwie mit den Alpen auseinandersetze. Aber wenn ich dann wieder anfange, mich thematisch mit den Bergen, mit den Alpen auseinanderzusetzen, wenn ich die Tour wieder plane, wenn ich die Karten vor mir liegen habe und ich muss irgendwas umplanen und keine Ahnung, ich entdecke neue Wege, ich lese mich wieder in so ein paar Artikel und in ein paar Themen rein, dann löst das bei mir immer wieder aufs Neue die gleiche Faszination und Begeisterung aus, die vor allem darin begründet ist, dass dieser Raum so unglaublich vielfältig ist. Und darin stimme ich dir zu, weil ich glaube, in keiner anderen Region der Welt kannst du bei einer, ich sag jetzt mal salopp, Alpenüberquerung, wobei die wenigsten Alpenüberquerungen wirklich komplette Überquerungen des gesamten Alpenkamms sind, von Deutschland nach Südtirol, durchs Karwendelgebirge, durch die Stubaier oder Ötztaler Alpen, kannst du so viel naturräumliche, aber vor allem auch kulturelle Vielfalt erleben. Auf so kurzem Raum und dir das vor allem, und das finde ich so schön am Wandern, du bist ja wirklich den ganzen Tag draußen unterwegs, aber hast immer dazu so ein bisschen diesen doppelten Boden, dass du halt weißt, du musst jetzt nicht wie auf Grönland bei strömendem Regen abends dein Zelt aufbauen und hockst dann da erstmal in deinen nassen Klamotten und versuchst irgendwie dieses klamme Gefühl loszuwerden. Du weißt halt immer, am Ende des Tages hast du eine wunderschöne Hütte in einer wunderschönen Lage mit richtig gutem Essen. Und ja. Kannst wieder Kraft und Energie tanken. Und am nächsten Tag gehst du weiter. Und das Schöne finde ich ja immer wieder diese Vorstellung, das könntest du theoretisch den ganzen Sommer lang machen. Du könntest loslaufen und könntest an einer Hütte, in der Realität lässt sich das nur noch schwer umsetzen, zumindest wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, weil die Hütten halt teilweise, insbesondere in Tirol, ziemlich gut gebucht sind. Aber du könntest im Prinzip einfach laufen, immer weiter laufen. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir gedacht, sprechen wir einfach mal, so wie ich es auf meinen Reisen auch immer mache, ja, über die Berge nicht anhand von irgendeiner Transekte, also anhand von irgendeiner Route, die man gehen kann, sondern wir gehen mal durch so ein länderkundliches Schema, heißt das, nachdem ich ganz gerne arbeite, durch die Berge und unterhalten uns über die Alpen mal entlang, ja, so ihrer Entwicklungs- und Entstehungsgeschichte. Also chronologisch, wir erzählen einfach mal die Geschichte dieses Gebirges und machen das erst für den Naturraum, also unterhalten uns erst über die geologische Entwicklungsgeschichte, danach über das sogenannte Pleistozän, also die Landschaftsformung durch die Gletscher und über die Entwicklung des Naturraums und kommen dann mal zu einem Punkt zu sprechen, der mir immer besonders wichtig ist in einer wahrscheinlich zweiten Folge und reden über den Kulturraum der Alpen. Denn ich glaube, das ist den wenigsten Menschen bewusst, dass die Alpen, ich kann jetzt gar keinen prozentualen Anteil nennen, aber wir verbinden die Alpen meistens mit einer intakten Natur, mit einer Wildnis. Sind sie aber größtenteils gar nicht. Und ich glaube, den Menschen ist schon bewusst, dass die Alpen größtenteils Kulturraum sind, also durch den Menschen überprägter und stetig veränderter Kulturraum, insbesondere in den Tälern oder auch auf den Almen. Aber da hört es oft schon auf. Also da hört die Wahrnehmung der Berge der Alpen als Kulturraum oft schon auf, weil die Natur da so dominant ist und weil man umringt ist von der Natur, ob jetzt durch die Berge oder was auch immer, dass man gar nicht wahrnimmt, dass man sich da oft immer noch in einem Kulturraum befindet. Und das finde ich immer wieder ganz faszinierend, wenn man in den Alpen unterwegs ist. Ne? Die Baumgrenze beispielsweise in den Zentralalpen liegt bei 2400 Metern. Ich kann nur jeden dazu anregen, mal in den Zentralalpen, wenn man wandern ist und man hat einen Höhenmesser dabei oder eine Uhr, die das kann, mal oberhalb der Baumgrenze zu gucken, wo man sich da befindet. Und meistens ist man dann eben nicht in 2400 Metern Höhe, sondern deutlich darunter. Und der Grund dafür ist letztendlich einfach der, dass die Menschen da über Jahrhunderte, über Jahrtausende gerodet haben, um Weideflächen zu vergrößern. Und das sind alles so Dinge, die führen dazu, wenn man sie weiß, dass man die Alpen
anders nochmal wahrnehmen kann.
Richtig. Und vielleicht starten wir einfach mal mit einer Frage an dich.
Mhm.
Und starten vielleicht auch mal direkt mit deiner Wahrnehmung von den Bergen. Wenn du dich erinnerst an unsere gemeinsame Alpenüberquerung, was ist dir da in Bezug auf die Natur besonders intensiv in Erinnerung geblieben?
Die Wechselhaftigkeit, ehrlicherweise. Also wir haben angefangen im Karwendel und da war das Antlitz der Alpen ein ganz anderes als zwei Tage weiter, als im Vergleich dazu nochmal zwei Tage weiter. Ich würde es dir aber als Rampe bauen, dass du nochmal sagen kannst, was ich denn da gesehen habe, weil ich habe ehrlicherweise, ich weiß noch, dieses Karwendelgestein, das war viel Sedimentation von irgendwelchen alten Gewässermassen. Das war viel so Kalkstein und viel weiß, viel hell, wohingegen es dann irgendwie zwei, drei Tagesetappen weiter dann schon wieder ein viel dunklereres Gestein war. Und im Vergleich dazu dann auch nochmal das, wo man dann in Südtirol auch nochmal hinterher weiter ausgekommen ist.
Mhm.
Also mir ist vor allem diese Wechselhaftigkeit einfach vom Aussehen, von dem, was man halt als Berg irgendwie wahrnimmt, in Erinnerung geblieben. In Hinbezug auf die zweite Folge, das wusste ich aber auch nur, weil ich mal in Schottland wandern war, oben in den Highlands. Und das ist mir in den Alpen dann eben auch aufgefallen. Du hast es mit den Bäumen gerade nochmal angefangen. Wie gesagt, das wusste ich aber nur, weil ich es in den Highlands gesehen habe, weil die Highlands in Schottland verbindet man ja auch irgendwie immer mit ganz viel Grünfläche und mit grünen Hügeln. Aber das ist ja eigentlich auch total unnatürlich, weil das war ja irgendwann alles auch mal bewaldet. Und genauso war es in den Alpen dann ja stellenweise auch, wie es mir dann da aufgefallen ist. Eigentlich müsste doch hier viel eine ganz andere Vegetation sein, als wir sie denn da auch nochmal hier so vorgefunden haben.
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, letzteres ist definitiv was wir in der zweiten Folge nochmal aufgreifen wenn wir uns über die Kulturlandschaft und die kulturelle Überprägung unterhalten. Ja, zur Geologie, das ist natürlich ja tatsächlich ganz spannend und ja, ich glaube nicht nur die Färbung der Gesteine, sondern vor allem auch der Charakter der unterschiedlichen Wanderwege ist ja auch total auffällig.
Ja, voll.
Na, und das ist tatsächlich auf die Geologie zurückzuführen. Und danke für diese Rampe. Machen wir doch mal diesen kleinen historischen oder erdgeschichtlichen Ausflug in die Entstehung der Alpen. Denn ja, da müssen wir tatsächlich ein paar Millionen Jahre zurückreisen, in eine Zeit, in der im Prinzip unsere heutigen Kontinente, wie wir sie kennen, alle noch vereint waren in einem großen Superkontinent. Weißt du noch, wie der hieß?
Pangea.
Pangea, richtig, genau. Und ja, im Prinzip alle alten Gebirge, also alle älteren Gebirge, wie beispielsweise die Kaledoniden, die du gerade genannt hast, also die schottischen Highlands, die Appalachen und so weiter, sind alles Gebirge, die zurückzuführen sind auf die Bildung von Pangea, also auf den Zusammenschluss dieser einzelnen kontinentalen Bruchstücke zu diesem Superkontinent Pangea. Und vor 250 Millionen Jahren in einer Epoche namens Trias, das war im Erdmittelalter, im sogenannten Mesozoikum, begann Pangea langsam aufzubrechen. Das war so der Beginn der Bildung dessen, Ja, was wir heute auch so als Kontinente wiederfinden. Man erkennt das dann, wenn man sich so paläogeografische Karten anguckt, so heißt das. Im fortschreitenden Mesozoikum, also im Erdmittelalter, sieht man so langsam, wie sich die heutigen Kontinente bilden bzw. auch identifizieren lassen. Südamerika trennt sich von Afrika, der Nordatlantik bildet sich. Und das erste wichtige, was dann passiert ist im Zusammenhang mit den Alpen, war erstmal Sedimentation. Man muss sich vorstellen, im Norden hatte man den europäischen Kontinent, also quasi die eurasische Kontinentalplatte, und im Süden lag Afrika. Afrika trennte sich so langsam vom südamerikanischen Kontinent und driftete dann ganz gemächlich, ganz langsam in Richtung Norden. Und dazwischen lag das sogenannte Urmittelmeer, die Tethys. Das Tethysmeer. Und in diesem Tethysmeer lagerten sich in der Trias über mehrere Zehner Millionen Jahre Kalkschlämme ab. Und diese Kalkschlämme oder das Ergebnis dieser Kalkschlämme hast du zum Beispiel im Karwendelgebirge gesehen. Man nennt das heute die alpine Trias, und letztendlich führt man alle Gesteine in den Alpen, die man in den Alpen findet, sowohl in den Ostalpen, wo wir unterwegs waren, wie auch in den Westalpen, zurück auf drei verschiedene Ablagerungsbereiche. Jetzt musst du dir vorstellen, du hattest im Süden den afrikanischen Kontinent, die afrikanische Platte, dazwischen das Tethysmeer und im Norden ja, den eurasischen Kontinent. Und bei Kontinenten ist das ja immer so, irgendwann kommt dann der Rand, dann geht's ins Meer, dann kommt die Küste. Der Kontinent ist aber noch nicht zu Ende, sondern die Kontinentalmasse oder die Kruste verlängert sich noch unter der Meeresoberfläche entlang eines sogenannten Kontinentalschelfs. Das sind so Flachwasserbereiche. Also, wir hatten nochmal im Süden Afrika, dem Kontinentalschelf. Dann kam quasi die Tiefsee der Tethys. Das war der zweite Ablagerungsbereich. Und dann im Prinzip im Norden nochmal das Äquivalent, die Eurasische Platte, ebenfalls mit einem Kontinentalschelf. Und diese drei Ablagerungsbereiche, das ist im Prinzip das, was man in der Geologie heute auch in den Alpen immer noch differenziert. Und beim afrikanischen Kontinentalschelf, bleiben wir mal da, das ist das, was wir heute als Ostalpin bezeichnen. Also die Sedimente und die Gesteine, die wir heute in den Ostalpen, insbesondere in Tirol, finden, sind alle zurückzuführen auf die Sedimente, die sich auf dem afrikanischen Kontinentalschelf abgelagert haben. Und ja, bei so Schelf, also Flachwasserbereichen, ist es so, dass sich da hauptsächlich Kalkschlämme ablagern. Oder zumindest zu dieser Zeit war es maßgeblich so, dass oberhalb einer sogenannten, ja, sagt man, Kalkkompensationstiefe alle Meereslebewesen, und das waren zu dieser Zeit vor allem sogenannte Foraminiferen, das sind so ganz kleine, winzig kleine Lebewesen, die ihr Gerüst aus einer Kalkschale aufbauen. So wie Schnecken oder Muscheln zum Beispiel auch. Und wenn die sterben, man muss sich so vorstellen, es gibt so eine Raster-Elektronen-Mikroskop-Aufnahme davon, die passen wirklich in das Öhr einer Nadel, einer Nähnadel. Und die sinken dann, also man muss sich jetzt nicht so eine große Schnecke vorstellen, sondern wirklich so ein winzig kleines Lebewesen. Wenn die sterben, sinken die zum Grund dieses Kontinentalschelfs. Und über, wie gesagt, mehrere Zehner Millionen Jahre lagern sich eben dort dann diese Kalkschlämme ab. Unglaublich mächtige, mehrere Kilometer mächtige Kalkschlämme. Und um jetzt den Bezug zu dem heutigen Gebirge, also zur heutigen Erscheinungsform der Alpen, nicht zu verlieren, musst du dir vorstellen, dass die bekannten deutschen Berge, wie jetzt zum Beispiel die Zugspitze, also das Wettersteinmassiv oder auch das Karwendelgebirge, nahezu zu 98% aufgebaut sind aus Kalkschlämmen, die zurückzuführen sind auf diese winzig kleinen Meereslebewesen.
Und wie ist der Meeresboden dann plötzlich dahin gekommen? Hat Afrika da Europa irgendwie gerammt oder so?
Ja, kann man im Prinzip so sagen. So schnell war es natürlich jetzt nicht. Man muss davon ausgehen, dass dann insbesondere in der Kreide, also das Erdmittelalter, das sogenannte Mesozoikum wird ja aufgeteilt in Trias, Jura und Kreide. Und dann so im späteren Jura setzt man so vor ungefähr so 125 Millionen Jahren den Beginn der alpidischen Orogenese, so heißt das. Also die
alpidische ist die Alpenbildung, ne?
Nee, die Gebirgsbildung.
Ach, die allgemein. Gebirgsbildung an sich, okay.
Ja. Da begann so langsam, schon unter dem Meeresboden aber, oder noch unter der Meeresoberfläche, Entschuldigung, eine Auffaltung. Also wir sind noch weit davon entfernt, dass die Alpen und die Gesteine sich wirklich über die Meeresoberfläche emporgehoben haben.
Das heißt, die eine Platte hat sich erstmal noch unterhalb der Wasseroberfläche unter die andere geschoben und das Auffalten sich quasi angedeutet.
Ja, du musst dir vorstellen, dass der afrikanische Kontinent beziehungsweise die afrikanische Kontinentalplatte sich langsam immer weiter in Richtung Norden bewegt hat. Und die Tethys, die ursprünglich mal mehrere hunderte, knapp über 1000 Kilometer breit war, wurde nach und nach verengt. Und die ganzen Sedimente, die sich dort abgelagert haben, wurden natürlich dementsprechend dann...
Mussten auch irgendwo hin.
Genau, die mussten halt auch irgendwo hin. Und da spricht man schon langsam von einer Auffaltung. Jetzt ist es so, dass sich, ja, grob gesagt, so findet man es in alten Lehrbüchern oft noch vereinfacht oder in so, ja, keine Ahnung, oder in so Touristenführern, Wanderführern, da steht das oft noch drin, dass sich der afrikanische Kontinent dann langsam über den europäischen Kontinent, also über die eurasische Kontinentalplatte geschoben hat. Und das stimmt nicht ganz, denn der afrikanische Kontinent hat eher eine kleine Mikroplatte, die sogenannte Adriatische Platte, vor sich hergeschoben und die wurde über den eurasischen Kontinent geschoben. Aber das Interessante, was dann passiert, man stelle sich das mal bildlich vor, nochmal, also ne, europäischer Kontinentalschelf, dann der Kontinentalschelf des afrikanischen Kontinents, Peninikum, also beziehungsweise diese Tiefseesedimente, der Tethys dazwischen und so langsam verengt sich dieses Mittelmeer und ja, die afrikanische Platte beziehungsweise diese adriatische Platte schiebt sich langsam über den europäischen Kontinent. Was dann natürlich passiert, ist, dass ja im Prinzip die Sedimente, also das Äquivalent zu dem, was ich gerade beschrieben habe, die Sedimente auf der europäischen Seite überschoben werden. Und wenn du heute in die Ostalpen gehst, ist es tatsächlich ganz interessant, wenn du beispielsweise im Allgäu loswanderst, dann hast du dort noch einen ganz kleinen Streifen.
Von der eurasischen Platte dann
richtig,
rüber liegen.
Richtig, das nennt man das Helvetikum, die Tiefseesedimente aus dem Tethysmeer, das nennt man Peninikum. Und dann kommt das Ostalpin, die Ostalpen. Und Helvetikum und Peninikum, das sind noch zwei ganz kleine, dünne Streifen am nördlichen Alpenrand. Aber das Ostalpin, das ist extrem dominant in den Ostalpen. Mhm. Das heißt, im Prinzip wandert man, wenn man im Karwendel startet, eigentlich die ganze Zeit durch Gesteinsformationen, die aus geologischer Perspektive dieser Adriatischen Platte zuzuordnen sind.
Aber die Alpen sind ja nicht nur Sedimentation und dieser Kalkstein. Kalkstein ist ja relativ hell, aber ich habe es ja eingangs schon gesagt. Ab irgendeinem Punkt wurde das Gestein einfach auch wieder dunkler. Das klingt jetzt so, als würde ich die Steine in den Alpen nur nach hell und dunkel einordnen. Das ist natürlich so, sondern auch dieser Kalkstein, der hatte ja eine ganz andere, der sah irgendwie brüchiger allein auch aus. Und weiter hinten wurde es aber, ja, ich wiederhole mich, ich weiß, zum einen dunkler, aber es sah auch irgendwie massiver aus, als wäre es ein ganz anderes Gesteinsmaterial. So, also das kann ja nicht homogen sein, das kann ja auch nicht so einfach sein, dass Afrika das Mittelmeer da einfach über die Eurasische Platte geschoben hat und dann hatten wir die Alpen. Sondern da müssen ja irgendwie auch noch andere Entstehungsprozesse mit beteiligt gewesen sein. Wie kamen die denn da nochmal mit zustande?
Ja, du sprichst jetzt quasi den Unterschied, den du ja schon eingangs erwähnt hattest, zwischen den Gesteinen am Nordrand der Alpen. Du sagst weiter hinten, ich glaube, du meinst weiter im Süden.
Ja.
Wir sind Richtung Süden gelaufen. Ja, das stimmt. Tatsächlich gehört das alles zu den Ostalpen und tatsächlich sind alle Gesteine, die wir durchwandert haben, auf unserer Tour den Ostalpen, also dem Ostalpin, dem geologischen Ostalpin zuzuordnen. Das heißt, wir waren die ganze Zeit auf Gesteinen, die eben diesem adriatischen Mikrokontinent zuzuordnen sind. Das ja, aber deine Frage ist ja durchaus berechtigt und das weiß jeder, der schon mal so eine Alpenüberquerung gemacht hat oder der schon mal in den Alpen unterwegs war und Grenze Inntal ist da ja ganz interessant. Das ist ja genau der Bereich, wo sich das plötzlich ändert. Dort fällt ja wirklich auf, dass man, wenn man dann das Karwendel durchwandert hat und dann absteigt ins Inntal und vom Inntal dann weiter Richtung Süden in die Stubaier Alpen läuft oder auch in die Stubaier Alpen blickt. Ne? Man blickt ja dann von dort, wir kommen ja dann meistens oberhalb von Innsbruck raus, in der Seegrube, kann man ja alles Mögliche sehen. Da kann man ja die Zillertaler Alpen sehen, die Stubaier Alpen, die Ötztaler Alpen und, und. Und man sieht ja schon anhand der Färbung, deswegen, also ich finde, da auf die Färbung zu achten, ist ja das eine, also ist durchaus berechtigt, aber man sieht ja auch, das Gebirge hat einen ganz anderen Charakter, ist nicht mehr so steil, nicht mehr so schroff. Das sieht man ja auf jeden Fall. Und ja, da ist tatsächlich was ganz Interessantes passiert, also rein geologisch betrachtet, wenn man jetzt auf eine geologische Karte schaut und schaut sich alleine schon einmal die Gesteinsart an, ist da auf jeden Fall schon ein Unterschied festzustellen. Wir bewegen uns quasi aus dem Kalkstein raus ins sogenannte Kristallin. Das heißt, wir haben da Gesteine, die hauptsächlich der Gesteinsklasse der metamorphen Gesteine zuzuordnen sind. Also deutlich, sagen wir es mal einfacher, deutlich ältere Gesteine. Während die Gesteine, die wir in den Kalkalpen finden, also im Karwendelgebirge, eher so aus dem Erdmittelalter stammen, also vor allem aus der alpinen Trias und so, weiß ich nicht, vielleicht 125, 130, 140 Millionen Jahre alt sind, teilweise auch deutlich jünger, haben wir in den Zentralalpen, also am Alpenhauptkamm in den Ötztaler und Stubaier Alpen, Gesteine, die gute 350 Millionen Jahre alt sind. Also die Gesteine sind schon mal deutlich älter, es sind andere Gesteine. Da stellt sich aber dann natürlich die Frage, warum sind es andere Gesteine? Es sind nicht die Gesteine, die sich während der Sedimentation entwickelt haben, die ich gerade angesprochen hatte, also Sedimentation in der Tethys, sondern es ist im Prinzip der alte, man sagt, ja, paläozoische Sockel, auf dem sich diese Sedimente abgelagert haben. Weil du musst dir vorstellen, so ein Kontinentalschelf, der muss ja auch irgendeine Basis bieten, auf der sich dann diese Sedimente ablagern können. Das sind natürlich deutlich ältere Gesteine.
Ja.
Und diese Kalksteine haben sich auf diesem alten kristallinen Sockel, also aus diesen alten Gesteinen aus dem Paläozoikum, aus dem Erdaltertum abgelagert. Und durch die Alpenbildung, also durch die Orogenese, durch die Gebirgsbildung, hat sich dieses Kalksteinpaket, also diese mesozoischen Kalksteine, gelöst von dem alten Sockel. Und die sind, man sagt jetzt allochton, also ortsfremd, in Richtung Norden geglitten. Also der alte Sockel, auf dem sich diese Kalksteine ursprünglich mal abgelagert haben, wurde freigelegt durch diesen Prozess.
Einfach weil, die Frage ging mir nämlich die ganze Zeit schon im Kopf rum. Kalkstein ist doch auch nicht besonders fest. Also im Vergleich zu anderen Steinen, sondern das ist ja eher ein brüchiges Zeug. Das heißt, wenn du davon sagst, es ist ortsfremd irgendwo anders hingeschoben worden, ist das quasi so ein Stück weit abgebrochen und weiter nach Norden gerutscht? Das sind dann natürlich, das sind viel schnellere Begriffe, die ich hier benutze, als sie in der Geologie adäquat sind. Aber weißt du, was ich meine? Kann man sich das so ein Stück weit so vorstellen? Da kommt dann so eine sedimentierte Kalkschicht, die schiebt sich irgendwie auf so einer anderen Platte irgendwie weiter nach oben. Gleichzeitig drückt die von unten mit dem Sockel da irgendwie nochmal gegen und ab und zu bricht dann da irgendwie so ein Stück ab und wandert dann irgendwie nochmal eigenständig weiter und der Sockel kommt dann darunter wieder zum Vorschein.
Ja, wandern ist wahrscheinlich...
Ja, immer noch zu schnell, ist mir schon bewusst.
Völlig falsch. Also rutschen trifft es dabei schon eher. Ja, du musst dir das so vorstellen, das ist halt ganz interessant. Ne? Man hat halt, wenn man von den Alpen redet, natürlich immer so das heutige Relief. Also die heutige Form der Alpen mit vor allem diesen ganz großen, ausgeprägten Längstälern. Ne? Wir haben gerade schon das Inntal angesprochen und so weiter vor Augen. Aber man muss sich halt vorstellen, das Urrelief der Alpen. Also das Urgebirge, so kurz, man sagt immer im Tertiär, also mit dem Ende des Mesozoikums, um es mal zeitlich einzuordnen, also am Ende der Kreide vor 65 Millionen Jahren, sage ich immer ganz gerne, ist so der Zeitraum, wo die Dinosaurier ausgestorben sind. Ne, mit dem Aussterben der Dinosaurier begann das Tertiär vor 65 Millionen Jahren. Und erst dann, also im Tertiär, also in diesem letzten Kapitel der Erdgeschichte, haben die Alpen sich in einer zweiten ja, wichtigen Phase vor ungefähr 50 Millionen Jahren langsam, ja, als Gebirge über den Meeresspiegel emporgehoben. Letztendlich versuche ich das immer so zu vergleichen mit einem Berg in einem Sandkasten. Ne, man stelle sich vor, man sitzt jetzt mit seinem Kind im Sandkasten und schiebt einen Berg auf. Man schiebt einen Sandberg auf. Man schüttet den nicht auf, sondern man schiebt. Dann entstehen ja auch nicht diese prägnanten Längstäler, wie wir sie aus den Alpen kennen, sondern ja, im Prinzip entsteht ein Berg mit einer, ja, mit einer Erhöhung in der Mitte, einem höchsten Punkt in der Mitte und Abdachungen sowohl nach vorne als auch nach hinten, also ja, in dem Fall Süden und Norden. Und so muss man sich das mit den Alpen auch vorstellen. Und wenn man sich dieses Relief vorstellt, macht es viel mehr Sinn, dass so ein Prozess wie der, den du gerade nochmal beschrieben hast, also dieses Abtrennen dieser Kalksteinmassen von dem paläozoischen Sockel und dieses langsame Abgleiten in Richtung Norden, macht natürlich viel mehr Sinn, wenn man sich das Relief, das Urrelief der Alpen eben genauso vorstellt. Und so muss man das auch. Und es gibt ganz spannende Literatur dazu, wie man sich so die Reliefentwicklung der Alpen vorzustellen hat, insbesondere so in dieser frühen Geschichte der Entstehungsphase. Und ja, zum Beispiel gibt es Bereiche in den Kalkalpen, da findet man Gesteine, beziehungsweise nein, keine Gesteine, sondern Minerale aus den Zentralalpen. Also kleine Mineralbruchstücke aus den Zentralalpen, die dort durch Erosionsprozesse hintransportiert wurden. Sehr verwitterungsresistente Minerale. Und das geht natürlich nicht, wenn man sich vorstellt, dass da diverse Täler zwischen sind.
Nee, na, also über die Täler kommt es nicht rüber.
Genau, richtig. Und ja, insofern muss man sich auch da schon, und deswegen sage ich ja immer gerne Perspektivwechsel, auch die Entstehung der Alpen als Prozess vorstellen, in dem sich das Antlitz der Alpen, also das Relief, so wie wir es heute kennen, nach und nach erst entwickelt hat.
Du hast dazu gerade schon ein anderes Wort, was mir gerade bei Kalkstein nochmal stärker im Kopf und damit rumgeschwirrt ist, nämlich die Erosion.
Ja.
Inwiefern ist denn der Sockel, auf dem sich das sedimentierte Gestein gebildet hat, inwiefern ist das denn auch durch Erosion nochmal weiter nach oben gekommen? Weil Kalkstein wird doch bestimmt auch durch Wasser relativ schnell ausgespült, oder?
Ja, das müsste man sich jetzt regional halt anschauen. Also Erosion und vor allem Verwitterung. Erosion ist ja immer der Transportprozess und der Lösungsprozess vor Ort. Das ist ja dann Verwitterung in dem Fall. Und klar, also Kalkstein ist sehr anfällig für Lösungsverwitterung. Das spielt da eine ganz große Rolle. Also Verwitterung durch Regen vor allem.
Ja.
Also weniger mechanische Verwitterung, sondern eher chemische Verwitterung. Das führt natürlich nochmal zu unterschiedlichen spannenden Phänomenen vor Ort. Da kommen wir jetzt vielleicht zu einem Thema, was auch noch ganz spannend ist oder interessant ist, die Hydrologie. Ne? Erinnere dich dran.
An die Löcher, du hast immer gesagt.
So,
meine Aufgabe ist es, die Sachen einfach mal einfach zu benennen.
Ja,
und,
ja, richtig.
Genau, gehen wir also davon weg, davon, ob sich diese Kalkschicht mit Verwitterung oder Erosion lösen. Das ist richtig, was du da gerade gesagt hast. Das war auch faszinierend. Ihr müsst euch vorstellen, man stand auf einer Wiese und das war wie so eingedellt. Als wäre da irgendwie so ein Riese angekommen und hätte immer mal wieder so in den Boden so mit seinem Finger so Dellen reingedrückt.
Mhm.
Ja, was hat's denn mit diesen Dellen nochmal auf sich? Und das heißt ja wahrscheinlich schon mal, fangen wir doch mal damit an, dass es wahrscheinlich nicht Delle heißt.
Ja, richtig, das heißt Doline in der Regel. Bleiben wir mal in den Kalkalpen, können da durchaus mal über so unterschiedliche Phänomene sprechen. Die Kalkalpen zeichnen sich halt vor allem dadurch aus, dass dort eben Gestein hauptsächlich durch Lösungsverwitterung abgetragen wird. Und das führt halt dazu, dass im Regenwasser, das ist ein Prozess, den nennt man ganz einfach Kalkkohlensäureverwitterung. Der Regenwasser hat immer einen gewissen, ist immer leicht sauer. Und dadurch kommt es eben zu solchen Lösungsprozessen. Und dementsprechend habe ich dort auch ein ganz anderes Abflussverhalten. Was dir vielleicht aufgefallen ist, und das erklärt diesen Prozess auch so ein bisschen, ist, dass es in den Kalkalpen deutlich trockener ist. Also während man in den Zentralalpen quasi fast überall seine Trinkflasche auffüllen kann, muss man insbesondere in den Sommermonaten in den Kalkalpen wirklich nach fließendem Wasser, vor allem oben, nicht im Tal, aber weiter oben in den Bergen, muss man wirklich nach fließendem Wasser intensiv suchen.
Wahrscheinlich, weil es durch irgendwelche versteckten Kanäle, durch genau diese Verwitterungsprozesse sehr schnell plötzlich weg ist.
Richtig, genau. Das Wasser wird dann nämlich durch Klüfte, die sich dann durch diesen Prozess der Kalkkohlensäureverwitterung immer weiter vergrößern, abtransportiert, aber eben nicht an der Oberfläche, sondern im Untergrund. Diese Klüfte werden immer größer, je nachdem wie das Gestein beschaffen ist. Sind das auch ganze Hohlräume, die dort entstehen, und wenn die einbrechen, ne, alleine schon mechanisch, entstehen solche sogenannten Dolinen, ne? Also diese Dellen, die du gerade angesprochen hast. Und das ist ein ganz spannendes Phänomen, insbesondere eben im Kalkstein. Es ist verhältnismäßig trocken. Und ja, das führt natürlich zu ganz vielen unterschiedlichen naturräumlichen Bedingungen, an die sich dann natürlich auch, und das finde ich ja so faszinierend, da sind wir schon bei den ersten Unterschieden, bei der ersten Form der Vielfalt während unserer Exkursionsroute über die Alpen. Da hat sich die ganze Pflanzenwelt dran angepasst, an die Pflanzen haben sich wiederum die Tiere angepasst und an diese ganze Biosphäre dann eben auch der Mensch, hydrologische Bedingungen. Ein ganz wichtiges Stichwort. Ich würde ganz gerne noch, bevor wir weiter voranschreiten in der vor allem Reliefentwicklung der Alpen, nochmal eine Sache ansprechen, die auch mit Verwitterung, aber vor allem auch mit dem Thema Erosion zu tun hat. Denn was mir immer wieder auffällt, ist, dass man in den Geowissenschaften allgemein, insbesondere wenn man sich noch nicht wirklich mal thematisch intensiver mit solchen Themen wie Gebirgsbildung auseinandergesetzt hat, häufig die Gebirgsbildung und die Abtragung des Gebirges voneinander trennt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um alle weiteren Prozesse, die wir hier beschreiben, oder überhaupt auch Gebirgsbildung allgemein zu verstehen. Denn bleiben wir bei unserem Sandkastenmodell, da schwächelt das alles tatsächlich immer so ein bisschen, weil wir schieben ja in einem Sandkasten einen Berg auf und erst dann wird er abgetragen. In der Geologie sind diese Prozesse natürlich
gekoppelt.
Erst einmal viel langsamer.
So, mehr.
Ja, und deswegen, ne, alleine deswegen finden ja beide Prozesse immer schon zeitgleich statt. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Und da können wir durchaus mal über so ein paar Zahlen reden. Denn es kommt jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auch die Frage auf, ja, wie schnell waren denn diese Bewegungsprozesse? Wie schnell sind beispielsweise die zwei großen kontinentalen Krusten aufeinander gedriftet? Und da redet man von Horizontalbewegungen, also horizontal das Aufeinander zu, von Maximalraten von vielleicht 5 Zentimetern
pro
Jahr. Das ist schon relativ viel.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein Daumen, eine Daumenlänge.
Ja, das ist schon relativ viel. Das waren allerdings so die Maximalraten. Wenn wir jetzt von Hebungsraten sprechen, dann bewegen wir uns in einem Bereich von wenigen Millimetern pro Jahr vertikal. Na, also da sagt man auch Maximalraten von vielleicht 5 Millimetern pro Jahr in den intensivsten Hebungsphasen und jetzt aktuell noch Hebungsraten von im Durchschnitt 1 Millimeter pro Jahr. Das sind so Hebungsraten, mit denen man eigentlich so in der Regel Pi mal Daumen, sage ich immer, ungefähr rechnen kann. Auch beispielsweise bei der Bildung des Himalayas oder so. Das sind auch Hebungsraten, die sich so in diesem Bereich bewegen.
Und die Hebung entsteht aber, weil quasi einfach zwei Massen aufeinandertreffen und das Ganze irgendwo hin ausweichen muss.
Richtig. Also das ist wie so ein Auffahrunfall. Ja, genau. Man spricht da bei den Alpen tatsächlich von einem Faltendeckgebirge. Also das heißt, ne, wie bei einem Auffahrunfall auch, ne, da faltet sich erstmal was und das sind dann halt in dem Fall die Gesteinsschichten. Und dann zerbrechen diese eben auch in einzelne Decken, die sich dann eben nochmal überschieben. Das Spannende, wenn man jetzt zurückblickt ins Tertiär, ist natürlich immer, dass man eben berücksichtigen muss, dass die Erosionsprozesse immer anderen, ja nicht Gesetzen unterlagen, aber im Tertiär war es hauptsächlich tropisch. Wir hatten quasi nicht die heutigen klimatischen Bedingungen, sondern wir hatten maßgeblich tropische Klimabedingungen. Ne? Also vor 50 Millionen Jahren hatten wir Temperaturen, die lagen im globalen Durchschnitt 14 Grad höher als heute. Und unter diesen tropischen Bedingungen sind Verwitterungsprozesse zum Beispiel deutlich schneller.
Ja, ganz anders als jetzt, ja.
Intensiver, genau. Und dementsprechend sagt man auch, dass so in der frühen Phase des Tertiärs, wo es sehr warm war noch, sich Hochgebirge, so wie wir sie heute kennen, eigentlich gar nicht wirklich entwickeln konnten.
Weil sie direkt abgetragen werden könnten.
Weil die Abtragungsrate oft höher war als die Hebungsrate. Der Fachbegriff dafür ist tropoide Alterde.
Ja. Ja.
Aber man muss sich das mal vorstellen. Ne? Also die Alpen sind ja heute maximal, wie hoch ist der Mont Blanc? 4805 Meter hoch. Ne? Also keine 5000 Meter.
Fällt ja auch runter, wahrscheinlich schrumpft er auch. Ne?
Ja, ja, richtig. Aber netto habe ich immer noch eine Hebung.
Ja.
Aber das Spannende ist ja, wenn man jetzt mal rechnet, kann man ja einfach mal machen. Man nimmt mal diese 50 Millionen Jahre und nimmt mal irgendwie eine Hebungsrate an von durchschnittlich einem Millimeter vielleicht oder auch zwei. Da landet man, ich habe das mal gemacht, bei, wenn man diese Hebungsrate annimmt, bei einer Höhe von knapp 20 Kilometern. Also die Alpen müssten demnach, es klingt immer so wenig, ne, wenn man sagt, die Alpen haben sich mit einer durchschnittlichen Hebung von oder mit einer durchschnittlichen Höhe von einem Millimeter ein bisschen drüber irgendwie gehoben, das klingt so wenig. Wenn man das allerdings multipliziert mit diesen mehreren 10 Millionen Jahren, genau, dann landen wir bei einer Höhe, ne, von über 20 Kilometern. Und da kommt natürlich zwangsweise die Frage auf, wo ist denn der ganze Rest hin?
Ja, und wo ist der ganze Rest hin?
Ja, der liegt natürlich irgendwo im Alpenvorland, weil, wie gesagt, diese zwei Prozesse, die dort parallel stattfinden, kann man eben nicht voneinander trennen. Also sprich, Hebung und Erosion gehen immer miteinander einher. Und während die Alpen sich langsam emporgehoben haben, im Tertiär und darüber dann eben hinaus, hat die Erosion, hat die Verwitterung immer zeitgleich eine Rolle gespielt. Und dieser ganze Abtragungsschutt ist dann eben über die Gewässersysteme ins Alpenvorland transportiert worden. Und das ist total spannend, weil wenn du heute mal irgendwo in Bayern nördlich von München stehst und in die Tiefe bohrst, dann bohrst du dort in die sogenannte, man nennt das Alpenmolasse, also in den Abtragungsschutt der Alpen mit Mächtigkeiten von bis zu 5 Kilometern.
Ui.
Also das sind so die maximalen Mächtigkeiten dieses Abtragungsschutt. Man muss sich quasi dann vorstellen, das war im Alpenvorland ein großes Becken. Dieses Becken war teilweise mit Wasser gefüllt, dann mal wieder nicht. Ne? Aber dieses Becken wurde quasi kontinuierlich aufgefüllt mit Material. Und das sind jetzt so diese Maximalraten. Dieses Becken bzw. die Mächtigkeit wird dann nach Norden immer geringer. Ne? In Baden-Württemberg habe ich teilweise Mächtigkeiten, glaube ich, von nur noch 3 Kilometern, 3,5 Kilometern, und je weiter man dann Richtung Norden fährt, desto weniger wird das. Aber das ist auch ein Teil der Alpen. Im Prinzip nur halt das, ja, der Abtragungsschutt dessen.
Du hast jetzt, als wir über das Relief der Alpen gesprochen haben, uns vor allem auf diese vereinfacht gesprochenen Aufschiebung und Aufhaltungseffekte gesprochen. Aber ich war jetzt mit dir auf genug Reisen, und in allen von diesen Reisen ist immer eine Sache immanent anwesend gewesen, nämlich das Eis und der Gletscher. Und ich habe irgendwie so in Erinnerung, dass auch der Gletscher zur Bildung des Charakters von Landschaften einen erheblichen Beitrag leisten kann. Und ich baue dir hiermit eine sehr einfache Rampe.
Schon wieder so eine Rampe.
Genau, so eine einfache Rampe, denn ich vermute, das ist in den Alpen doch genauso, oder?
Jetzt ist es natürlich so, dass wir, ich hatte es ja gerade eben schon mal gesagt, zusammen in Grönland waren, auf Spitzbergen und in den Alpen.
Ja.
Da spielen natürlich die Gletscher einen ganz essentiellen Teil, ja, in dieser Reliefentwicklung.
Im Grunde genommen überall alles das Gleiche.
Ja, eigentlich überall alles das Gleiche. Definitiv, wenn wir jetzt eine Exkursion nach Westafrika machen würden, wäre das anders mit Sicherheit. Aber tatsächlich,
ja, gut, klar.
Wann immer man sich in der Arktis bewegt oder eben irgendwo im Hochgebirge, kommt man um die Rolle von Gletschern in der Landschaftsbildung nicht drum herum. Insofern, lieber Benedikt, frage ich dich jetzt mal, du hast ja gerade schon erwähnt, wir haben jetzt schon so viele Reisen miteinander gemacht, da ist ja mit Sicherheit auch der ein oder andere Begriff hängen geblieben aus dem Wörterbuch der Geomorphologie. Welche Begriffe fallen dir denn jetzt mal so direkt ein? Nenn mal drei.
Trogtal.
Da bist du nicht der Einzige wahrscheinlich.
Endmoränen, das waren jetzt schon vier.
Trogtal und Endmoräne, das sind zwei Begriffe. Ich will noch einen dritten, oder weißt du keinen? Ja, weiß keinen. Wir belassen es bei den beiden. Okay, Trogtal und Endmoräne. Ja, natürlich. Also das Thema Gletscher und eben nicht der eine Gletscher, sondern mehrere, viele Gletscher spielen natürlich bei der Reliefentwicklung der Alpen eine ganz besonders wichtige Rolle. Und damit meine ich nicht die heutigen Gletscher oder die Reste davon, muss man in den Alpen auch leider sagen, sondern vor allem eben die Gletscher des Pleistozäns. Und ich teile doch ganz gerne immer die Entwicklung von Gebirgen in unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Kapitel ein. Und wir haben ja jetzt schon über, ja, im Prinzip drei Kapitel bei den Alpen gesprochen. Einmal eben die Sedimentation, dann, ja gut, die erste Gebirgsbildungsphase so im Mesozoikum, dann die zweite, wo sich dann die Alpen so langsam im Tertiär über den Meeresspiegel emporgehoben haben. Also da waren wir schon bei drei Kapiteln. Jetzt kommt aber das vierte, denn wenn man sich jetzt mal, wenn man mal die Augen schließt und man bleibt wieder bei dem Sandkasten und stellt sich die Alpen jetzt so als einfaches Gebirge mit einem sehr hohen zentralen Bereich und dann so Abdachungen nach Norden und Süden vor, dann sind wir noch lange nicht bei dem Bild, welches man hat, wenn man sich heute ja so eine Reliefkarte der Alpen anguckt oder einfach mit einem Auto ins Inntal reinfährt.
Das kann doch wahrscheinlich alles gar nicht so zerklüftet sein, wie es eigentlich aussieht, oder?
Also man darf das auch wieder nicht getrennt voneinander betrachten.
Ja, natürlich,
also das heißt ja zum Beispiel häufig, fangen wir so mal an, es heißt ja zum Beispiel ganz häufig, dass das Inntal durch Gletscher geschaffen wurde. Ich finde, man liest ganz oft so naturhistorische Tafeln oder so Kapiteln in so Reiseführern, wo so Dinge sehr vereinfacht dargestellt werden, aber oftmals vielleicht auch ja nicht ganz korrekt. Und das muss man bei diesen großen Tälern auch sagen, die sind nicht durch Gletscher entstanden, sondern, bleiben wir mal beim Inntal, die Tatsache, dass die Grenze zwischen den Kalkalpen im Norden und den Zentralalpen, also diesem Kristallin weiter im Süden, genau durchs Inntal verläuft, ist kein Zufall. Denn solche geologischen Grenzen sind ja immer Schwachstellen. Ne? Dort, wo zwei Platten auseinandergebrochen oder beziehungsweise irgendwelche geologischen Schichten auseinandergebrochen sind, wo ich so Bruchzonen habe, das sind ja immer Störungszonen, die erstmal anfälliger sind auch für Verwitterung. Ne? Weil, ich meine, man stelle sich vor, es regnet, ich habe halbwegs tropische Klimabedingungen, das Wasser sucht sich ja seinen Weg und immer den einfachsten Weg. Und der ist oft eben entlang solcher Bruchzonen, solcher Störungszonen, die wiederum vorgegeben werden durch die Geologie. Ne? Also durch das
Gestein, was da gerade ist.
Genau, durch die geologische Struktur. Und dementsprechend haben sich in den Alpen so die ersten großen Täler nicht durch Gletscher entwickelt, sondern durch Wasser. Ne? Ganz normale fluviale Talentwicklung. Und du hast jetzt schon einen ganz wichtigen Begriff genannt und da muss man differenzieren. Ich sage das auch jetzt gerade schon mit einem Schmunzeln, weil die Leute, die schon mal mit mir unterwegs waren, die wissen alle, was ein Trogtal ist. Diejenigen, die diesen Begriff jetzt zum ersten Mal hören, fragen sich jetzt wahrscheinlich auch, was kommt denn jetzt? Aber in der Geomorphologie unterscheidet man zwei Talformen. Und das sind einmal die sogenannten Kerbtäler, also, ne, oder V-Shaped Valley, also V wie V, und die Trogtäler. Das sind U-Shaped Valleys, die haben so eine U-Form. Bei Tälern, die durch fluviale Erosion, also durch Wasser, die Erosionswirkung von Wasser entstehen, entwickelt sich so ein typisches Kerbtal. Also wenn wir hier irgendwo im Mittelgebirge unterwegs sind, da haben die Täler alle diese V-Form. Wenn man jetzt schon mal in den Alpen unterwegs war, insbesondere im Vorfeld von Gletschern oder auch in Skandinavien, wird einem auffallen, dass die Täler tatsächlich alle
wie viel breiter sind.
Viel breiter sind. Und da finde ich diese englische Formulierung des U-shaped valleys, finde ich da tatsächlich sogar sehr treffend.
Anschaulicher.
Ja, es ist anschaulicher. Und das ist ein Trogtal. Und ein Trogtal ist das Ergebnis von glazialer Erosion. Und da sind wir jetzt in einem anderen Kapitel in der Erdgeschichte, in dem jüngsten Kapitel der Erdgeschichte, in dem die Alpen quasi so ihren finalen Schliff bekommen haben. Es fällt mir sehr schwer, das alles ohne Abbildungen zu verbildlichen mit Worten, aber ich hoffe, es gelingt mir. Und genau aus dem Grund werde ich auch nochmal so ein kleines Abbildungsskript zusammenstellen, was wir dann nachher in den Shownotes verlinken, dass ihr euch zu den jeweiligen Themen und zu den Schlagworten, die ich hier nenne, immer auch nochmal, wenn ihr Interesse daran habt, so ein paar Abbildungen angucken könnt. Ich kann jetzt noch nicht, weil dieses Dokument noch nicht existiert, ganz genau sagen, ey, in Abbildung 3 findet ihr jetzt genau die und die Abbildung, aber sucht dann wirklich mal nach den Schlagworten in der Abbildungsunterschrift und wenn ihr dann wirklich seht, in der Abbildungsbeschriftung steht was von Trogtal, dann
wird's das auch sein.
Dann wird's das auch sein, genau, richtig. Aber bevor ich jetzt auf diese unterschiedlichen Talformen eingehe, würde ich tatsächlich an dieser Stelle erst einmal mit dem Pleistozän, also mit diesem neuen Zeitalter beginnen. Ne, ich hatte ja gerade eben gesagt, grob kann man sich das, ich rassel das jetzt mal so runter. Ich werde auch mit Sicherheit so eine erdgeschichtliche Zeittafel nochmal unterbringen, wo diese einzelnen Phasen und Epochen auch nochmal beschrieben sind. Ihr habt ja gerade schon gesagt, also das Erdaltertum, dann kam das Erdmittelalter mit Trias, Jura, Kreide, Zeitalter der Dinosaurier und so, ne? Die sind dann gestorben vor 65 Millionen Jahren. Da begann das sogenannte Tertiär. Und dieses Tertiär, beginnend eben vor 65 Millionen Jahren, war maßgeblich geprägt durch tropische Klimabedingungen. Also es war deutlich wärmer als heute. Und dann, so vor 30 Millionen Jahren, begann es aber, sich deutlich abzukühlen, Schritt für Schritt. Maßgeblich daran beteiligt war zum Beispiel die Entwicklung des antarktischen Eisschildes. Also die Antarktis hat sich gelöst von den großen Südkontinenten, hat sich in die heutige Position bewegt.
Ah, und konnte dann da unten das Wasser überhaupt erst aufkumulieren, ne? Weil wahrscheinlich, wenn da vorher keine Landmasse war.
Das ist ein ganz wichtiger Grund. Und der nächste Grund war halt der, dass sich die Antarktis getrennt hat von Südamerika. Und dadurch konnte sich dieser sogenannte Zirkumpolarstrom entwickeln.
Der ja auch nochmal relevant ist, ja, klar.
Naja, das ist so ungefähr wie, du hast ein Kühlfach, ne, da wird viel Kälte produziert, aber erst, wenn du die Tür des Kühlfachs schließt, ne, also das Ganze thermisch isoliert wird, kann sich wirklich erst die Kälte entwickeln, also die Temperatur runtergehen. Und das sind natürlich dann so Rückkopplungseffekte, die in eine andere Richtung gehen als die Richtung, die wir heute sehen. Ne? Also negative Rückkopplung in dem Fall. Je größer die weiße Fläche wird, desto höher wird die Rückstrahlung. Also Albedo spielt da ja eine ganz große Rolle, desto kälter wird es und. Und das war so ein ganz zentraler Prozess. Und dann kamen noch ein paar andere Prozesse dazu und Ereignisse im Erdgeschehen. Kontext, dass es wirklich signifikant kälter geworden ist. Und so ungefähr vor 3,5 Millionen Jahren, da sind wir noch nicht im Pleistozän, erreichte die Temperatur, die durchschnittliche globale Temperatur zum ersten Mal nach wirklich mehreren 100 Millionen Jahren das heutige Temperaturniveau. Und dann vor 2,5 Millionen Jahren setzt man einen Punkt. Denn da begann das sogenannte Pleistozän, weil die Temperaturen dann zum ersten Mal deutlich unter das heutige Temperaturniveau abgesackt sind. Und da reden wir jetzt von einer globalen Durchschnittstemperatur, die so im Bereich von 2,5, 3 bis maximal 4 Grad niedriger lag als die globale Durchschnittstemperatur heute. Richtig. Und das waren die sogenannten Eiszeiten. Finde ich immer wieder ganz interessant tatsächlich an der Stelle, wenn man heute ja diskutiert über die globale Durchschnittstemperatur, diskutiert man ja über ähnliche Temperaturbereiche. Ne, man diskutiert ja auch dahingehend, dass man sagt, die Temperatur wird Mitte des nächsten Jahrhunderts 3,5, 4 Grad höher liegen als heute. Und da gibt es ja immer wieder Leute, die das runterspielen. Wenn man allerdings mal überlegt, dass in die andere Richtung ein Temperaturabfall in diesem Bereich, also 4 Grad weniger als heute, dazu geführt hat, dass Eiszeiten ausgelöst wurden und ja im Prinzip ganz Nordeuropa bis nach Deutschland hin vergletschert war. Das Gleiche gilt für Nordamerika auch. Finde ich es doch immer wieder sehr überheblich zu behaupten, dass die Temperaturentwicklung in die andere Richtung überhaupt keine Auswirkungen auf uns hätte.
Diese 4 Grad wärmer, 4 Grad klingt da ja tatsächlich nach nichts oder nicht nach besonders viel. Wenn man sich mit den SI-Einheiten aus der Thermodynamik irgendwie noch nicht großartig weiter beschäftigt hat. Aber diese 4 Grad mehr, das muss man sich ja mal überlegen, was das für eine gigantische Energiemenge ist, die plötzlich als in Form von Wärme auf den Planeten ja dann mehr einprasselt. Und wenn wir vorher sagen, wir hatten eine Durchschnittstemperatur, wo ist die Erddurchschnittstemperatur eigentlich? Ich kenne nur die Deltas.
15.
Ja, so. Und wenn wir von 15 auf dann 20 Grad mehr gehen, wenn man sich das jetzt mal zum Beispiel bei seinem Teewasser irgendwie vorstellt, wenn man das von 15 auf 20 Grad erhöhen will, welche riesige Energiemenge, also beim Teewasser natürlich nicht, aber welche riesige Energiemenge dann plötzlich im System mehr mit drin ist, finde ich, gibt das, also mir zumindest, nochmal irgendwie eine ganz andere Dimensionierung. Weil, wenn ich mir vorstelle, irgendwas ist plötzlich so viel wärmer oder hat plötzlich ein System hat plötzlich so viel mehr Energie zur Verfügung, dann passieren Dinge. So, und im globalen Verlauf sind ja total viele Sachen in Bewegung. Und das ist natürlich auch eine ganz einfache und naive Vorstellung vielleicht, aber wenn ich mir vorstelle, diese Systeme, wie diese ganzen Polarströme, die ganzen Wasserströme in den Meeren, und da ist plötzlich viel, viel mehr Energie zur Verfügung, dann werden Sachen anders ablaufen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, tun sie ja jetzt schon.
Ja, eben. Und das wird ja dann nur noch viel, viel stärker werden. Das ist der eine Aspekt. Also ich finde, diese 4 Grad mehr, das muss ja eine riesige Energiemenge sein, die plötzlich im Planeten oder im System Planet auf einmal gebunden ist.
In der Atmosphäre.
Und das andere ist ja das Zeitdelta. Also wenn du sagst, nach hinten 4 Grad weniger, ja in welchem Zeitraum denn? Da mal ganz explizit die Frage. Es heißt ja immer, dass die Gletscher oder auch das grönländische Eis oder auch das Eisschild auf der Antarktis ja dann quasi die Zeitdatenbank des Planeten ist, anhand derer du unter anderem ja so Temperaturverläufe auch irgendwie ermitteln kannst. Und gab es so einen riesigen Temperatursprung von 4 Grad innerhalb von 100, 150 Jahren, ist der da schon mal in irgendeiner Art und Weise irgendwo beobachtbar gewesen? Das ist so der andere Aspekt, den ich mir dabei denke.
Ja, das macht es natürlich total interessant, ne? Also da hilft es ja immer, in die Vergangenheit zu gucken und sich solche klimatischen Veränderungen, die es ja immer schon gegeben hat auf unserem Planeten, das muss man ja auch einfach irgendwie so sagen.
Ja.
Das ist ja so eine oftmals missbrauchte Stammtischweisheit, die so als Argument gegen den anthropogenen Anteil am Klimawandel verwendet wird. Ja, Klimawandel hat es ja immer schon gegeben.
Punkt. Ja, aber in welchem Zeitraum?
Ja, und das sind halt immer dann zwei Fragen, die man stellen muss. A, was war der Treiber? Also was hat diesen Klimawandel verursacht? Und vor allem, was war der Zeitraum? Und es gibt in der Vergangenheit ganz spannende Ereignisse. Also das eine ist natürlich sich, dass die klimatischen Veränderungen der letzten 65 Millionen Jahre anzugucken, also die klimatischen Veränderungen in die andere Richtung. Also warum ist es deutlich kälter geworden? Weil man daraus eben unglaublich viel lernen kann. Was auch wiederum missbraucht wird, weil ich hatte ja gerade vielleicht schon mal gesagt, vor 55 Millionen Jahren war es im globalen Durchschnitt schon mal 15 Grad wärmer als heute.
Mhm.
Na, und da haben auch Lebewesen auf unserem Planeten existiert, die sich unglaublich gut angepasst hatten oder haben an diese Temperaturbedingungen. Aber die haben sich halt einfach über mehrere Millionen Jahre an diese Temperaturbedingungen anpassen können. Und Gleiches gilt zum Beispiel für ein ganz großes Massensterbe-Event zwischen Perm und Trias. Also quasi Ende des Erdaltertums, Beginn des Erdmittelalters, also Mesozoikum, da gab es schon mal so einen, ich sage mal, Klimawandel par excellence, so das beste Beispiel für einen Klimawandel, wo die Temperaturen wirklich auch so ein Massensterbeereignis ausgelöst haben. Und mir fehlen jetzt da hier gerade die Zahlen und Daten, Was ich allerdings aus diesen Grundlagenvorlesungen in der Geologie immer noch weiß, ist, dass die Temperatur zwar 8, 9 Grad angestiegen ist und ein sehr großer Anteil, also da reden wir wirklich von 80-90% der Lebewesen, da unterscheidet man nochmal zwischen Meereslebewesen und terrestrischen Lebewesen und Arten und Biomasse und, ausgestorben sind. Aber trotz alledem fand das alles über einen viel größeren Zeitraum statt und nicht in 200 Jahren. Und das ist natürlich das Besorgniserregende. Ja gut, aber das ist natürlich jetzt ein anderes Thema an der Stelle.
Ein riesiges anderes Thema.
Ja, kann man gerne auch nochmal eine deprimierende Episode zu machen. Wobei ich auch immer wieder finde, man kann dieses Thema auch wissenschaftlich interessant gestalten. Also aus wissenschaftlicher Perspektive natürlich unglaublich spannend und interessant, was da gerade passiert. Aber naja, gut, anderes Thema. Wo waren wir stehen geblieben?
Genau, wir waren stehen geblieben bei der Bildung von Trogtälern.
Ja, im Prinzip mit dem Beginn des Pleistozäns vor 2,5 Millionen Jahren. Da passierte nämlich was ganz Spannendes. Das Pleistozän war nämlich die Phase, die wir allgemein umgangssprachlich so als die Eiszeit bezeichnen, was nicht korrekt ist. Man müsste eigentlich von dem Zeitalter der Eiszeiten sprechen. Man geht heute davon aus, dass es so ungefähr 20 Zyklen gab, in denen sich Gletscher global immer wieder ausgebreitet und zurückgezogen haben. Und auch dazu wird es in diesem Skript, was ich gerade schon mal angesprochen habe, eine Karte geben, wo man sich das mal genauer anschauen kann. Oftmals, wenn man versucht, die Ausprägung der Gletscher zu verdeutlichen, zu verbildlichen, guckt man sich oft Karten an der nordischen Vereisung. Da sage ich auch immer ganz schön, wir waren jetzt noch nicht zusammen in Nordskandinavien, aber man konnte wirklich damals von Nordrhein-Westfalen, also von hier auf einer geschlossenen Eisdecke bis Nordskandinavien laufen. Also es war ein riesengroßer Gletscher, eine riesengroße Eismasse, die sich eben vom Norden Skandinaviens bis hierher, also in der Hochphase, nach NRW erstreckte. Und gleiche Eiskappen in der Form gab es auch in Nordamerika, das Laurentische Eisschild, aber auch isoliert in den kleineren Hochgebirgen auf unserem Planeten, beispielsweise auch im Himalaya oder eben in den Alpen. Und ja, da gibt es sehr genaue Rekonstruktionen darüber, wie mächtig diese Gletscher waren und vor allem auch, wie weit diese Gletscher ins Alpenvorland gereicht haben. Man kann im Prinzip heute sagen, ich verbildliche das nochmal, wir stellen uns wieder vor, wir beide stehen gemeinsam oberhalb von der Seegrube, also Innsbruck, ne, Nordkette, und blicken ins Inntal. Man muss sich vorstellen, dass man damals so knapp oberhalb der Eiskante gestanden hätte. Also das ganze Inntal war im Prinzip gefüllt mit Eis. Patschakofel auf der anderen Seite des Tals, ist so dieses Haus-Skigebiet von Innsbruck auch, war komplett überformt, also beziehungsweise überflossen von Eis. Und der große Inntalgletscher floss dann eben über Kufstein raus bis ins Alpenvorland. Der Chiemsee zum Beispiel ist zurückzuführen auf diese Vergletscherung. Und da in diesem Bereich, also so nördlich des Chiemsees, finden wir eben auch noch die großen, und da hast du gerade schon einen ganz anderen Begriff genannt, die Endmoränen, also den Abtragungsschutt der, ja nicht, nein, Abtragungsschutt ist falsch.
Ich wollte gerade sagen, dieses Bild wurde mir auch ausgeprügelt auf deinen Exkursionen.
Ja. Richtig, das Material, was der Gletscher mit sich mittransportiert und am Ende, dort wo er eben dann geschmolzen ist, also wo die Gletscherzunge war, abgelagert hat,
liegen lässt. Richtig. Weil der Gletscher kann ja nur transportieren, während er wächst, weil wenn er schmilzt, schmilzt er halt. Und das, was er dann vor sich hergeschoben hat, bleibt ja dann liegen. Und das ist die Endmoräne, ne?
Ja, richtig, genau. Und das war tatsächlich eine ganz spannende Zeit für die Entstehung und die Entwicklung dessen, was wir heute als das Alpenrelief quasi, also ne, das Antlitz der Alpen kennen. Denn man muss sich im Prinzip vorstellen, dass das heutige, also mein Doktorvater hat immer gesagt, dass das Bild der Alpen wurde akzentuiert. Ne? Also im Prinzip Gipfel, alle Täler schon vor dem Pleistozän bestanden, also die waren schon da, aber durch diese riesengroßen Eismassen, die sich dann eben immer wieder während des Pleistozäns entwickelt haben, wurden eben diese Täler überformt. Ne, wir hatten ja gerade schon mal von den Trogtälern gesprochen. Bleiben wir beim Beispiel des Inntals. Das Inntal ist dann eben überformt worden von so einem typischen Kerbtal zu so einem breiten Trogtal. Gleiches gilt eben auch für die großen Seitentäler. Bleiben wir auch da wieder in den Ötztaler Alpen. Ne? Also ne, das Ötztal selber und Pitztal und Stubaital und so. Das waren alles Täler, die dann eben nochmal deutlich verbreitert wurden durch die Erosionswirkung der Gletscher. Ähnliches fand natürlich auch im Bereich der Gipfel und der Grate statt. Ne? Also Gipfel wurden versteilt. Man kennt dieses typische Beispiel, welches da in den Lehrbüchern immer wieder aufgeführt wird, ist zum Beispiel das Matterhorn. Ne? Mhm. Das Matterhorn schaute quasi so als Nunatak, sagt man, so als, das ist ein Begriff aus dem Grönländischen, also ein Gipfel, der aus der Eiskappe rausschaut, schaute quasi aus der Eiskappe raus, und um das Matterhorn selber flossen unterschiedliche Gletscher in unterschiedliche Richtungen und haben quasi dann, und da trifft dieser Begriff auch zu, ja, diesen Gipfel, diesen Berg, dieses Bergmassiv akzentuiert, so herausgearbeitet. Und das sieht man in den Alpen an ganz vielen verschiedenen Stellen. Ja, richtig. Und das war eine unglaublich spannende Phase, auch wissenschaftlich, weil natürlich durch die Erkenntnis, die maßgeblich auch in den Alpen in der Forschung vorangetrieben wurde, dass das Klima mal deutlich kälter war. Und dass eben so große Eismassen, ich meine, wir reden da von Gletschern mit einer Mächtigkeit von teilweise über 2000 Metern in den Alpen. Das ist unfassbar, wie viel, ja, du hast gerade schon von Energie gesprochen, aber auch wie viel Wasser da drin gebunden ist. Was natürlich unterschiedliche Effekte hat auf den Meeresspiegel und. Aber diese Erkenntnis hat natürlich einiges ausgelöst in der Wissenschaft, denn das führt natürlich, oder sagen wir es mal anders, die Erkenntnis darüber, dass die klimatischen Bedingungen immer Schwankungen unterliegen, führt natürlich dazu, dass man auch die Biologie, also die Anpassung der Arten und die Entwicklung der Artenzusammensetzung plötzlich in einem ganz anderen Kontext betrachten muss.
Du hast jetzt gerade gesagt, der Gletscher hätte sich bis zu 20 Mal ausgebreitet und wieder zurückgezogen. Wie ist das denn eigentlich passiert?
Das habe ich gesagt, ist richtig. Das ist das, was man heute weiß. Ne? Das ist ja auch immer wichtig. Man schmeißt immer mit so unglaublich vielen Fakten um sich. Und heute weiß man einfach, hey, ne, vor 2,5 Millionen Jahren begann das Pleistozän. Dann haben sich die Gletscher bis zu 20 Mal ausgebreitet, wieder zurückgezogen. Es gab die Glaziale, also die Kaltphasen. Dazwischen gab es halt Warmphasen. Da war es halt auch mal wärmer als heute und.
Ja, warum?
Genau. Das ist natürlich das Interessante. Und man darf nicht vergessen, und das ist jetzt vielleicht nochmal so ein kleiner wissenschaftlicher Exkurs, ne, der aber auch, zumindest was so die Wissenschaftsgeschichte betrifft, in den Alpen verortet werden muss, weil da eben sehr viel dazu geforscht wurde, der aber auch zeigt, wie viel Arbeit und wie viel Beobachtungsgabe auch dahinter steckt, dass man überhaupt erst so eine Theorie, die ja jetzt allgemein anerkannt ist, aber überhaupt so eine Theorie entwickeln kann. Und das muss man sich ja mal einfach vorstellen, was das zu dieser Zeit bedeutet hat. Also versetz dich jetzt einfach mal zurück ins 18. Jahrhundert, wo schon die ersten Wissenschaftler, Naturforscher sich die Frage gestellt haben, wie bestimmte Gesteine, die an bestimmte Orte gekommen sind, die dort gar nicht hingehören.
Ja.
Ne, einfaches Beispiel in Nordeuropa, ne, fährst jetzt mal irgendwie nach Rügen, da findest du überall sogenannte Findlinge, auch hier in NRW, die, und das wusste man damals schon, weil man ein erdgeschichtlich, also so dann in der Naturforschung deskriptiv gearbeitet hat. Also man hat halt einfach irgendwie beschrieben, kartiert, geguckt und man wusste, ey, das ganze Zeug kommt hier gar nicht her. Na, das sind Gesteine, die kommen eigentlich aus Skandinavien. Wie kommen die hier hin? Und naja, die ersten Erklärungsversuche kamen dann eben vor allem aus der Richtung der Kirche, wo eben ganz klar versucht wurde, das eben beispielsweise mit der Sinnflut zu erklären.
Ah, ich dachte Würfeln. Gott hat gewürfelt und seine Brötchen liegen lassen.
Es war schon ein bisschen physikalischer. Mhm. Ne? Also die Sinnflut macht ja da durchaus Sinn. Aber Damit haben sich viele Naturforscher eben nicht zufrieden gegeben und immer weiter gearbeitet, geforscht und geguckt. Und insbesondere Mitte des 19. Jahrhunderts, und da sind wir jetzt im Alpenraum oder bleiben auch im Alpenraum, ist was ganz Interessantes passiert. Mitte des 19. Jahrhunderts, 1850, endete eine kleine Kaltphase, eine kleine kalte Phase im Spätmittelalter, die sogenannte kleine Eiszeit. Die endete 1850 und da haben sich eigentlich so im gesamten Alpenraum die Gletscher nach und nach zurückgezogen.
In der Kaltphase?
Am Ende Kaltphase, 1850. Und das war eine ganz interessante Phase in den Alpen. Da begannen nämlich zwei Dinge. A, begann so der moderne Alpinismus. Also die Menschen sind plötzlich mehr zu ihrer Freizeitgestaltung, kann man ja so sagen, ne, Eroberung der Gipfel in die Alpen gezogen. Ne, das war so die Phase, da haben sich die Alpenvereine gegründet, ne, der Alpine Club, der Deutsche Alpenverein, der Österreichische Alpenverein zuerst sogar. Aber es gab auch die ersten großen Naturforscher, die in den Alpen versucht haben, die Gletscherdynamik zu verstehen, indem sie eben diesen Rückzug beobachtet haben und vor allem aber beobachtet haben, was denn die Gletscher so zurücklassen. Mhm. Du musst dir jetzt vorstellen, in so einem Alpental wandern wir jetzt mal gemeinsam zum Hintereisferner im Rofental. Der lag so gute 4 Kilometer weiter vorne als heute und hat sich dann eben nach und nach zurückgezogen mit dem Ende dieser relativ langen, konstanten Kaltphase. Und jetzt musst du dir vorstellen, ein Gletscher ist so ein bisschen wie so ein Förderband. Der kommt aus seinem Akkumulationsgebiet, dort wo eben mehr Schnee fällt, als das in den Sommermonaten der Schnee schmelzen kann. Also ich habe eine positive Schneebilanz und der ist dann, verhält sich im Prinzip plastisch. Der fängt dann nämlich irgendwann an zu fließen. Der fließt durch das Tal, talabwärts, über so eine Gleichgewichtsgrenze, die vor allem durch die Temperatur und durch die Schneenachlieferung bestimmt wird, hinaus und schmilzt dann irgendwann ab. Also irgendwann fließt der nicht mehr weiter. Er bewegt sich aber trotzdem die ganze Zeit. Ne? Der Gletscher bewegt sich wie so ein Förderband. Das stagniert, ne, an einer Stelle, aber ist irgendwann einfach zu Ende. Und die ganze Zeit fällt natürlich Schutt und Material auf diesen Gletscher, ne, von den Hängen der Berge. Und dieses Material führt der Gletscher mit sich mit. Und am Ende, dort, wo die Gletscherzunge ist, dort, wo der Gletscher stagniert, wird dieses Material abgelagert. Und das, was dort abgelagert wird, bezeichnet man als Moräne. Mhm. Das sind so diese großen Endmoränen. Und jetzt hat man unterschiedliche Beobachtungen miteinander verknüpft. Denn diese Frage, die zum Ende des 18. Jahrhunderts gestellt wurde, diese Frage danach, wie denn Gesteine aus dem inneralpinen Raum ins Alpenvorland kommen, die stand ja noch im Raum, die wurde ja nie beantwortet. Es gab erste Naturforscher wie Louis Agassiz, der zum Beispiel formuliert hat, dass es Gletscher gewesen sein könnten. Das wurde aber nie weiter wirklich bewiesen und untersucht. Und jetzt hat man die Erkenntnisse aus dem inneralpinen Raum, also wir waren ja gerade am Hintereisferner, quasi ins Alpenvorland übertragen und hat halt gesagt, ey, pass auf, wenn Gletscher in der Lage sind, großes Gesteinsmaterial zu transportieren, wenn Gletscher in der Lage sind, solche Moränenzüge aufzuschütten, dann müsste man nach dieser Theorie ja eine ähnliche Abfolge von Formen und Strukturen, die im Gletschervorfeld, im inneralpinen Bereich zu finden sind, ja auch im Alpenvorland finden. Mhm. Und die Naturforscher der damaligen Zeit, also Penck und Brückner zum Beispiel, waren zwei Geomorphologen, die haben sehr viel im Alpenvorland kartiert und haben irgendwann erkannt, dass im Prinzip die gleiche Abfolge an Strukturen, die man im Vorfeld eines Gletschers erkennen kann, die sich eben seit 1850 alle zurückgezogen haben, dass man diese gleiche Abfolge, die Forscher damals als glaziale Serie bezeichnet haben, zumindest in ihrer Großform auch im Alpenvorland finden kann. Also man hat durch Kartierungen, also erstmal durch reine Reliefkartierungen, also durch Geländeoberflächen, Geländestrukturen, Geländeformen, auf einmal erkannt, hey, hier am Chiemsee,
das kennen wir doch,
Ja, das kennen wir doch. Um den Chiemsee herum finden wir nämlich eine Verkettung aus unterschiedlichen Höhenzügen, die genau die gleiche Form und Struktur haben wie die Moränen, die wir im inneralpinen Bereich finden. Und dazu dann natürlich alles gespickt mit diesen Findlingen, die eigentlich auch aus dem inneralpinen Bereich kommen. Und man muss sich halt vorstellen, was das für eine Beobachtungsgabe voraussetzt, ne? Also diese Theorien dann nach und nach auch zu entwickeln und daraus eben auch abzuleiten, ja, das, und das finde ich immer wieder so faszinierend, du musst dir halt vorstellen, also die Wissenschaftswelt hat genau diese Theorien nicht mit offenen Armen willkommen geheißen, sondern da kam enorm viel Gegenwind, ne? Und ja, und jetzt gibt es ganz viele kleine Details, die da eine große Rolle gespielt haben. Zum Beispiel zu beweisen, dass es sich dabei um Moränen handelt, ist auch wieder so ein ganz spannendes Thema. Denn da muss man auch wieder quasi Wissen aus dem inneralpinen Bereich übertragen. Denn wenn du dir mal Moränenmaterial anguckst von diesen großen Endmoränen der Gletscher von 1850, da fällt eine Sache auf. Und das ist total interessant. Das ist quasi wie so ein sedimentologischer Fingerabdruck. Moränen sind immer völlig unsortiert. Da denkt jetzt jeder, der sich mit diesem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, was erzählt der denn da? Aber jetzt pass auf, wenn immer Gesteinsmaterial transportiert wird, ob durch Wasser oder gravitativ bei einem Bergsturz oder sonst irgendwo, findet eine Sortierung statt.
Ja, weil alles ja tatsächlich mit der Masse abhängig ist. Wenn es gravitativ ist oder vom Fluss, also wenn du halt eine konstante Schließgeschwindigkeit hast und dein Stein schwerer ist, dann bleibt der weiter vorne liegen als der kleine leichte.
Ja, richtig. Und genau das Gleiche ja sogar, wenn ich jetzt irgendeinen, das Beispiel verwende ich häufiger, ich nehme irgendein Gemisch, ein heterogenes Gemisch aus Kies, aus Sand, aus Schluff, aus Ton in meine Hand und puste einmal rein, in dem Moment, in dem ich da reinpuste, habe ich schon eine Sortierung. Und Moränenmaterial ist tatsächlich das einzige Material, was halt gar keine Sortierung aufweist. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Argument in dieser Kette, weil wenn dir dann nämlich ein anderer Wissenschaftler sagt, ey, diese Höhenzüge können sonst was sein, das müssen keine Moränen sein, du bohrst dann aber da rein und zeigst, dass die Zusammensetzung, die Summenkurve dieses Materials exakt dem einer Moräne entspricht, ist es natürlich ein unglaublich gutes
Argument.
Und mit solchen Argumenten, und da sind wir ja noch lange nicht in der Physik, in der Chemie und reden nicht über Isotope oder sonst irgendwas, sondern wir reden ja wirklich einfach nur von Kartierungen, Beobachtungen, Schlussfolgerungen. Mhm. Und damit wurde dann wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts bewiesen, rein argumentativ, deskriptiv noch, dass irgendwann, das konnte man zeitlich noch nicht datieren so richtig, aber mal riesengroße Gletscher den gesamten Alpenraum und dann eben auch parallel dazu den gesamten nordeuropäischen Raum und auch den gesamten nordamerikanischen Raum bedeckt haben. Und das hat natürlich alles über den Haufen geworfen. Jetzt habe ich da eine grundlegende Frage natürlich.
Ich wollte gerade tatsächlich sagen, weil wir kamen ja eigentlich von der Schwankung.
Ja.
Ja, und jetzt hast du es doch erst beschrieben, wie die Schwankungen denn überhaupt deskriptiv überhaupt beschrieben.
Ja, aber es ist ja durchaus wichtig, das zu wissen.
Ja.
Denn was man dann im nächsten Schritt festgestellt hat, war, dass es nicht nur einen Moränenzug gab, sondern man hat auch noch einen zweiten Moränenzug identifiziert, der deutlich weiter war als der erste. Und im Prinzip auch noch einen dritten. Und was man auch festgestellt hat, war, dass die Bodenbildung, das ist ja ein sehr langsamer Prozess, in dem sich Böden entwickeln, organisches Material anreichern, verbraunen und so weiter, dass die Bodenbildung in den Moränenzügen, die weiter vom Alpenrand entfernt lagen, deutlich weiter vorangeschritten war als in den Moränenzügen
davor.
Und daraus hat man eben geschlussfolgert, hey, es gab anscheinend nicht nur eine, da kam der Begriff zum ersten Mal, Eiszeit, sondern es gab mehrere Eiszeiten. Und die älteren Eiszeiten waren auch Phasen, in denen die Gletscher deutlich größer waren, also sich deutlich weiter ausgebreitet haben ins Alpenvorland. Und ja, da hat man dann zum ersten Mal angefangen zu verstehen, dass das eben Schwankungen waren, die unterbrochen wurden von Warmphasen. Heute sagt man eigentlich immer, also wenn man über Eiszeiten redet, in Nordeuropa ist es immer Elster, Saale, Weichsel. Weichsel war die letzte Eiszeit, die war endete vor 18.000 Jahren mit dem letzten glazialen Maximum. In den Alpen ist es eigentlich vier Günz, Mindel, Riss und Würm. Die Würmeiszeit, das Äquivalent zu dieser Weichsel, war so vor 18.000 Jahren und dann zogen sich die Gletscher langsam eben zurück. Und die große Frage danach, oder war natürlich dann auch, oder ist nach wie vor, mittlerweile hat man sie beantwortet, aber sie steht ja noch zwischen uns beiden zumindest hier, wie kam es zu diesen Schwankungen? Was man heute weiß, ist, dass es eigentlich in unserer Erdgeschichte kontinuierlich zu klimatischen Schwankungen kommt. Es gibt einmal diese großräumigen Schwankungen, die ich gerade beschrieben habe, die vor allem auf die Verschiebung der Kontinentalmassen, auf große vulkanische Aktivität oder eben auf den Menschen zurückzuführen sind, der CO2 in die Atmosphäre bläst. Aber es gibt auch diese kleinen rhythmischen Schwankungen, die vor allem auf astronomische Konstellationen zurückzuführen sind. Und die nennt man die sogenannten Milankovitch-Zyklen. Milankovitch war eigentlich, ich glaube, der war sogar Ingenieur. Und der hat festgestellt, dass es unterschiedliche Faktoren gibt. Ich kürze das jetzt ab. Einmal quasi die Erdachsneigung zur Sonne, die schwankt. Also die Neigung der Erde zur Sonne ist nicht immer gleich. Dann die Umlaufbahn der Erde um die Sonne ist auch abhängig von den Anziehungskräften der anderen Planeten in unserem System. Die schwankt auch. Und dann gibt es noch so eine Pendelbewegung, in der sich die Erde dreht. Die variiert auch nochmal. Und wenn diese Faktoren alle zusammen in unterschiedlichen Konstellationen auftreten, ist es eben rhythmisch in so Zeiträumen von 40.000 Jahren bis zu 100.000 Jahren mal kälter und mal wärmer.
Und warum hat das in den Zeiten nicht so reingekickt, als es 10, 15 Grad im Mittel wärmer waren als jetzt?
Naja, letztendlich musst du dir also zwei Dinge einmal vorstellen. Es war allgemein wärmer. Die Schwankungen gab es auch damals.
Ja, muss ja.
Genau, die Schwankungen gab es auch damals, auch die Temperaturschwankungen. Es war allerdings deutlich wärmer, hast du ja gerade gesagt. Und dadurch konnten sich halt Gletscher überhaupt erstmal nicht ausprägen, nicht entwickeln. Und jetzt musst du dir natürlich vorstellen, diese Amplitude, also diese Schwankungsintensität, nimmt natürlich, wenn sich eine Eismasse bildet, nochmal deutlich zu.
Und die Eismasse hat sich gebildet, indem die Antarktis in Südamerika abgebrochen ist.
Ja, also das war so der Beginn der Phase auf unserem Planeten, wo es halt deutlich kälter geworden ist. Aber letztendlich musst du dir halt vorstellen, sobald du Eis, also eine weiße Fläche auf unserem Planeten hast, wird diese Schwankung und die Amplitude in dieser Temperaturschwankung einfach noch einmal verstärkt. Weil wenn es warm ist, geht die Temperatur einfach nur rauf und runter und du hast wenig Faktoren, die sich nochmal rückkoppeln. Also diese Rückkopplungseffekte, die hast du halt nicht. Und bei einer Gletscherfläche sind die Effekte alleine dieser Eisfläche, die ja ganz viel Energie reflektiert, nochmal deutlich intensiver und das verstärkt sich gegenseitig.
Ich habe, als ich mal nach so Fun Facts für die heutige Folge irgendwie gesucht habe, bin ich über den Gletscherfloh gestolpert. Einfach ein kleiner Floh, beziehungsweise in dem Paper stand streng genommen, ist es kein Floh, sondern ein Schwanzspringer. Aber eine Evolution eben davon, die sich so weiterentwickelt hat, dass sie auch auf dem Gletscher bei minus 16 Grad offensichtlich noch freundlich hin und her hüpfen kann, ohne in eine Kältestarre zu verfallen. Und wie ist das denn, einfach mal als Beispiel ausgehend von diesem Gletscherfloh, wie ist das denn überhaupt im Bereich der Gletscher gewesen? Wie haben sich denn da überhaupt verschiedene Arten irgendwie ausgebildet? Oder was konnte man anhand dessen sowieso auch irgendwie anhand von bestehenden Theorien über die Arten irgendwie nochmal Neues lernen?
Du willst jetzt auf die Lebenswelt in den Alpen während des Pleistozäns wahrscheinlich hinaus. Also ich meine, man muss natürlich davon ausgehen, das hat nicht so ausgesehen wie heute. Ging ja auch nicht. Ich meine, letztendlich waren die Alpen ja komplett vergletschert. Ich weiß gar nicht, ob der Gletscherfloh zu dieser Zeit schon existiert hat. Das wäre tatsächlich mal eine ganz interessante Frage. Denn was man in dem Zusammenhang nicht vergessen darf, und ich hatte es ja vorhin ausgangs schon einmal erwähnt, dass diese Eiszeittheorien, die letztendlich ja ganz viel über das Erkenntnisse über das Paläoklima, also das Klima in der Vergangenheit zugelassen haben, ganz viele neue Erkenntnisse und auch Perspektiven auf unsere Erdgeschichte zugelassen haben, ja, sich jetzt endlich auch in der Biologie und vor allem in der Evolutionstheorie niedergeschlagen haben. Denn du musst ja einfach mal davon ausgehen, dass große klimatische Schwankungen sich natürlich enorm auf die Biosphäre auswirken.
Mhm.
Und das war natürlich während des Pleistozäns auch so. Und wenn du dir mal die heutigen Arten, insbesondere die Arten in der Arktis oder auch im alpinen Bereich, also in den Alpen anschaust, dann sind das alles Arten, die sich größtenteils auch erst während des Pleistozäns in diesen Phasen zwischen den großen Vergletscherungen entwickelt haben. Weil das ist natürlich für die Evolution ein enormer Motor.
Mhm. Ja.
Da sind natürlich Arten dazu gezwungen, sich anzupassen, sich zu entwickeln, ihre Lebensräume zu verändern. Und das ist während des Pleistozäns natürlich ja enorm vorangetrieben worden. Muss dir einfach mal vorstellen, was passiert mit den Vegetationszonen? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel eine große Eiskappe von Grönland, also ein großer Gletscher von, nicht von Grönland, von Nordskandinavien aus bis nach Deutschland, bis nach Schleswig-Holstein in der letzten Vereisungsphase und darüber hinaus, also in den vergangenen Phasen sogar bis nach NRW reichte, die ganzen Vegetationszonen, also im Prinzip die Tundra, also diese baumlose Tundra, die du ja von Spitzbergen kennst. Wir waren ja gemeinsam da. So sah unser Lebensraum aus. So sah es in Deutschland aus. Hier sind Rentiere durch die Gegend gezogen. Und diese ganzen Arten, die wir heute aus der Arktis kennen, haben im Prinzip hier gelebt. Und deswegen sage ich ja immer, wenn wir heute in die Arktis reisen, ist das so, als würden wir in unsere eigene Vergangenheit zurückreisen. Aber du musst natürlich auch davon ausgehen, ich hatte ja gesagt, im Tertiär, also noch vor dem Pleistozän, vor 2,5 Millionen Jahren, hatten wir natürlich eine bestehende Vegetation hier in Deutschland. Wir hatten Arten wie zum Beispiel der Ginkgo war hier heimisch, Sequoia.
Sequoia Nationalpark.
Ja, genau. Also im Prinzip der Mammutbaum. Ne?
Ja.
Der war hier heimisch, den gab es hier.
Aber Ginkgo gibt es auch noch hier.
Nein. Jetzt sag nicht, du hast einen Ginkgo bei deinen Eltern im Garten.
Doch.
Ja, aber der kommt nicht natürlich hier
vor. Ach so, okay, ja.
Na, also wir haben auch einen Mammutbaum im Garten, einen ziemlich großen sogar, aber die sind dann wieder hier angepflanzt worden.
Ah, okay.
Aber das waren die natürlichen Waldbestände, bestanden eben aus diesen Bäumen, aus diesen Arten. Ne? Liquidamba hier, dieser amerikanische Amberbaum, wie gesagt, Mammutbaum, Ginkgo, die wurden dann mit dem sich verschlechternden, also verschlechternden, mit dem kälter werdenden,
ja,
genau, Klima nach Süden verdrängt. Und jetzt wird's ganz interessant. Also ist jetzt nur ein kleiner Ausflug in diesen Teil der Biologie. Aber stell dir einfach mal vor, das Klima, ich will immer sagen, verschlechtert sich, aber kühlt sich ab, genau. Das Klima kühlt sich ab und diese Bäume, die natürlich an diese eher tropischeren, wärmeren klimatischen Bedingungen angepasst waren, müssen ja mit allen anderen Arten irgendwie in Richtung Süden ausweichen. So, und auf einmal hast du da diese West-Ost verlaufende Barriere der Alpen.
Mhm.
Und es gab einige Arten, die haben es über die Alpen drüber geschafft. Ne, es gab ja auch niedrigere Pässe und so, ne, wo die Pflanzen ihren Weg finden konnten. Dann war es ja auch immer eine Frage, wie schnell sind diese klimatischen Veränderungen vorangeschritten und wie schnell konnten die Pflanzen quasi über die Alpen flüchten. Aber es gab auch Arten, die haben es nicht geschafft, in Richtung Süden auszuweichen. Ginkgo zum Beispiel gehörte dazu. Also meines Wissens nach hat es Ginkgo nicht geschafft, die Alpenbarriere zu überwinden. Sequoia hat es tatsächlich geschafft und hat sich in so ein paar kleinen Bereichen im Norden Italiens noch so Inseln gesucht und ist da auch geblieben, aber hat quasi den Weg zurück nicht mehr geschafft und ist dann dort auch ausgestorben, ne? Weil Mammut gibt es nicht mehr,
Ginkgo
gibt es nicht mehr, Amber gibt es auch nicht mehr. Und das sind dann Arten, die haben dann vielleicht teilweise den Weg rüber geschafft, aber nicht mehr zurück. Und somit hat sich die Artenvielfalt, und da wird es ganz spannend, hier in Europa durch die Eiszeiten während des Pleistozäns enorm verringert. Weil jetzt guck mal nach Nordamerika, was ist da passiert? Da hattest du diese großen Gebirgsbarrieren nicht. Du hast im Prinzip die Nord-Süd verlaufenden Kaskaden.
Genau, ja.
Rocky Mountains.
Genau, die laufen ja quasi um 90 Grad gedreht.
Genau, Alpen, ja. Richtig. Und da haben die klimatischen Veränderungen letztendlich die Arten einfach nur in Richtung Süden verdrängt. Dann wurde es wieder wärmer und dann kommen die Arten wieder. Ja. Genau. Und deswegen hast du eine viel größere Artenvielfalt in vielen Bereichen, also der Flora und Fauna, in Nordamerika als hier in Mitteleuropa. Das hat A, natürlich mit diesen klimatischen Veränderungen während des Pleistozäns zu tun, aber vor allem eben auch mit den Alpen. Da wird es jetzt ganz interessant und da kommen wir jetzt so langsam weg von so dieser Reliefentwicklung der Alpen, wo natürlich die Gletscher eine enorm große Rolle gespielt haben, hin zu den Alpen als Lebensraum, so wie wir ihn heute kennen. Denn es ist dann wärmer geworden und es haben sich viele dieser Arten, die aus dem Norden verdrängt wurden, ne, aus den Steppen und sonst woher, ne, also da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele, haben sich in den Alpen ein neues Refugium gesucht. Man spricht da von Eiszeitrelikten. Ne, da gibt es ganz viele bekannte Beispiele, eigentlich so die bekanntesten, ne, das Murmeltier zum Beispiel, war in den Alpen vor den Gletschern nicht heimisch. Ne? Das betrifft den Edelweiß zum Beispiel, ne? Also die bekannteste
Edelweiß. Ich wollte gerade sagen, der Edelweiß ist ja die Alpenblume.
Ja, ne? Aber interessant ist ja zum Beispiel, wenn du durch die Mongolei oder durch die kirgisische Steppe reitest, findest du überall tatsächlich Edelweiß und nicht nur eine Art, sondern mehrere Arten. Und bei uns ist es ja nur diese eine Art, ne? Und Edelweiß ist quasi während dieser Phase erst hier eingewandert. Und diese ganzen anderen Arten, wie zum Beispiel das Schneehuhn, ne, auch immer Arten, die du eigentlich in der Tundra findest. Du hast ganz viele Arten, die du auf Spitzbergen zum Beispiel findest, die während der kalten Phasen, als eben in Deutschland Tundra war, hier heimisch waren. Dann ist es wärmer geworden. Ja, aber was passiert dann eben mit diesen Arten? Die können entweder nach Norden ausweichen, also zurück in die Arktis, in die heutige Arktis wandern oder in die Klimastufe oder Vegetationsstufe der alpinen Stufe in den Alpen, also oberhalb der Baumgrenze. Da haben die ihr Refugium gefunden, in dem quasi die klimatischen Bedingungen ähnlich waren zu ihrem ursprünglichen Habitat. Na, und da kommen die jetzt noch isoliert vor, zum Beispiel die Zirbe. Kennst du ja auch aus den Zentralalpen.
Ja, riecht ganz gut, ja.
Ja, genau. Saunaaufguss und so. Ne? Und Schnaps. Ja. Ne? Richtig. Die Zirbe ist auch ein Eiszeitrelikt. Die haben da ihr Refugium gefunden. Und somit hat dann ein neues Kapitel begonnen mit dem Ende des Pleistozäns. Man sagt, das letzte glaziale Maximum war vor 18.000 Jahren, das Pleistozän endete eigentlich vor, also Pi mal Daumen, 10.000 Jahren, ne? Da begann das Holozän und damit eröffnen wir eigentlich ein neues Kapitel in der Geschichte der Alpen, in dem jetzt vor allem dann der Mensch auch zunehmend eine Rolle spielt.
Den Menschen wollen wir uns aber lieber aufsparen für die nächste Folge. Hier würden wir einfach mal einen logischen Schluss setzen. Und die Orthogenese der Alpen an der Stelle für beendet erklären, zumindest was diesen Podcast angeht. Denn es ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess, wie wir gelernt haben, der auch noch immer weiter voranschreitet. Und in der nächsten Folge dann auf die kulturelle Nutzung des Alpenraums eingehen.
Ich glaube, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Um vielleicht auch nochmal zu teasern aus meiner Perspektive, ich sage ja immer wieder gerne, ich glaube, das hatte ich auch schon am Anfang gesagt, die Alpen sind heute eine Kulturlandschaft und über die Entwicklung dieser Kulturlandschaft wollen wir beim nächsten Mal, nachdem wir uns jetzt ja eben viel über die Entwicklung des Naturraums unterhalten haben, mal etwas intensiver unterhalten.
Wir bedanken uns herzlich für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass euch die Folge bis hierhin gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin.
Tschüss.